Das Oberthema ist von Jesus lernen. Und ich denke, es ist ein ganz gutes Thema, weil Jesus ja uns so viele gute Sachen vorgelebt hat, gezeigt hat. Und ich denke, da können wir ganz viel davon lernen. Die erste Predigt aus dieser Reihe war Segen durch Gehorsam. Segen durch Gehorsam vom Alex. Danach hat der Wolfgang zwei Predigten. Dankeschön. Wie geht Jesus mit der Versuchung um? Auch ein ganz interessantes Thema bei der Versuchung, wo er in der Wüste war, wo Satan ihn dreimal versucht hat. Und was können wir daraus lernen, wie wir mit der Versuchung umgehen? Und dann an Ostern können wir von Jesus lernen, wie man den Tod besiegt. Nämlich durch Jesus. Er hat ihn besiegt, und wenn wir durch ihn errettet sind, dann hat der physische Tod, also wenn mein Körper dann irgendwann eines Tages mal stirbt, habe ich meine Seele und das, was, ja, mein Geist, das ist das, was ewig lebt, ist dann im Himmel bei Gott. Kann nicht sterben. Und heute möchte ich weitermachen mit einem Thema: Jesus im Gespräch. Ich fand das Thema zuerst, dachte ich, ja, okay. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, weil da liegt schon einiges drin. Und ich möchte heute Morgen einfach nur ein paar Gedanken mit euch da teilen, was ich da so in der letzten Zeit so erarbeitet habe und was mir da so für Gedanken gekommen sind. Ich möchte aber zu Beginn mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns ein so großes Beispiel vorgelebt hast und dass wir daraus lernen dürfen. Und so schenk du uns jetzt Gnade, dass wir das aufnehmen können, was du uns sagen willst. Schenk du mir Gnade zum Reden, dass ich das verkündige, was du möchtest. Amen. Bei diesen Gesprächen, die wir heute Morgen betrachten wollen, das ist sehr unterschiedlich. Und ich dachte, ich fange mal an mit Johannes 3, die Verse 1 bis 7. Ein ganz interessantes Gespräch, das Jesus geführt hat. Okay. Jesus und der Pharisäer Nikodemus. Einer von den Männern des Hohen Rates war der Pharisäer Nikodemus. Mitten in der Nacht kam er heimlich zu Jesus. Meister, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott ihn nicht dazu befähigt. Darauf erwiderte Jesus, ich will dir etwas sagen, Nikodemus. Wer nicht neu geboren wird, kann nicht in die neue Welt kommen. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich sage dir die Wahrheit, entgegnete Jesus. Nur wer durch Wasser und durch den Geist Gottes neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben zur Welt bringen. Wer aber durch den Geist Gottes geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Bibelstelle immer wieder mal erinnert oder mal drüber nachdenkt. Mir sind bei diesem Gespräch doch einige Dinge deutlich geworden oder aufgefallen. Zuerst, der Nikodemus ist ja ein gebildeter Mann, einer aus dem Hohen Rat, also ich möchte mal sagen, die geistliche Elite der damaligen Zeit, einer der ganz wichtigen Leute, die da was zu sagen hatten, die Entscheidungen treffen konnten. Und dieser Mann kommt zu Jesus. Vielleicht, weil es ihm etwas peinlich war, dass die anderen das nicht so mitkriegen, ist er in der Nacht gekommen. Auch etwas Besonderes. Und dann macht er ihm zuerst ein Kompliment. Jesus, du bist jemand, der ja, von Gott befähigt ist. Denn sonst könntest du nicht die Wunder tun, die du tust. Und ich denke, Jesus hat da gleich gemerkt, auf was es ihm ankommt. Denn er spricht ihn dann gleich darauf an. Ich sage die Wahrheit, und sagt er zu ihm, nur wer von Neuem geboren wird, kann in das Reich Gottes kommen. Das war wahrscheinlich die Frage, die den Nikodemus beschäftigt hat, warum er dann zu Jesus kam. Und Jesus geht darauf ein und beantwortet ihm die Frage. Nur dass im ersten Moment hat er Nikodemus gar nicht begriffen, um was es eigentlich geht. Er war da vielleicht etwas zu weltlich eingestellt. Ich meine, das war ja in der damaligen Zeit einfach ein Stück weit eine Revolution, was Jesus brachte. Er hat das Denken der damaligen Zeit zum Teil total auf den Kopf gestellt. Das sind viele Dinge gewesen, die die Welt oder die jüdischen Gesetzeslehrer und diejenigen, die, also heute würde man Theologen dazu sagen, diejenigen, die das studiert haben, die manche Dinge einfach total falsch verstanden haben. Und Jesus wollte das klarstellen und hat es auch immer wieder klargestellt. Und wohl dem, der darauf achtet. Also dieser Nikodemus begreift es zuerst nicht. Ja, wie kann ich als Mensch, als erwachsener Mensch nochmal geboren werden? Und dann macht ihn Jesus darauf aufmerksam, dass es nicht auf das Äußerliche, auf das Physische drauf ankommt, sondern auf das Geistliche. Man muss geistlich neu geboren werden. Und ich denke, da konnte er dann ein Stück weit schon was damit anfangen, mit dieser Antwort. Und ich habe mich so gefragt, was können wir aus diesem Gespräch von Jesus und diesem Nikodemus lernen? Und eins ist mir eigentlich ganz deutlich vor Augen gekommen. Der Nikodemus kam mitten in der Nacht. Vielleicht war es abends um 10 oder um 11 oder vielleicht um 11:30, ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass es mitten in der Nacht um 3, nachts 3 Uhr war, als er gekommen ist. Aber da steht nichts davon, dass ihn Jesus irgendwie abgewiesen hätte oder dass ihn beschimpft hat. Was kommst du so früh oder so spät? Oder warum kommst du überhaupt in der Nacht? Du könntest doch bei Tag kommen. Nee, es kommt überhaupt nichts in der Richtung, dass er ihn irgendwie deswegen schimpft. Zum Gegenteil, er geht freundlich auf ihn ein und hat Zeit für ihn. Und zwar zu einer Zeit, wo wir meistens wahrscheinlich keine Zeit hätten. Oder was würdest du sagen, wenn man abends um 10 oder um 11 oder um 12 jemand anruft und sagt, du, ich habe da eine Frage. Jesus hatte Zeit für ihn und hat sich die Zeit genommen. Und er hat sich die Frage angenommen, die er hatte, und hat ihm das erklärt. Und auch, wo er dann zuerst gemerkt hat, dann Jesus, dass er das nicht richtig verstanden hat, hat er ihm das nochmal erklärt, sodass er es wirklich dann auch verstehen konnte. Es war ihm wichtig, dass die Frage geklärt wird und dass derjenige, der Nikodemus in dem Fall, ja beruhigt nach Hause gehen konnte, weil er das begriffen hat, um was es geht. Und da ist auch für mich die Frage, und das ist etwas, was ich gelernt habe in den letzten 30 Jahren, seit ich mit Jesus unterwegs bin, meine Fragen immer wieder so ganz konkret auch vor Gott zu bringen. Wenn ich irgendwas nicht verstehe, irgendwas nicht begreife oder mich etwas beschäftigt, dass ich dann sage, Jesus, ich habe hier ein Problem, ich verstehe das nicht, erklär du mir das. Und es ist schön, dass Jesus darauf eingeht. Er geht sogar manchmal auf ganz besondere Besonderheiten ein, wenn ich dann bestimmte Dinge nicht gleich aufs erste Mal verstehe oder so meine Besonderheiten habe. Oder wenn ich an den Der war Richter. Der hat, als er die Berufung bekommen hat, hat er gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so sein soll. Und dann hat er das gesagt mit der Wolle. Auch da ist Gott drauf eingegangen. Der Gideon, genau. Prima. Der Gideon war sich auch nicht sicher. Ist das jetzt wirklich was Gott mir gesagt hat? Kann ich mich darauf verlassen? Und er hat es bewiesen bekommen. Zweimal. Und er ist deswegen nicht gerügt worden. Also ich denke, wenn wir daraus lernen können, dann ist es das, dass Jesus uns ernst nimmt, dass er unsere Fragen ernst nimmt, dass er uns deswegen nicht irgendwie rügt oder sagt, ach, bist du jetzt blöd, wieso kommst du mit so einer einfachen Frage? Sondern nee, er nimmt uns ernst. Und er holt uns dort ab, wo wir sind. Und versucht uns, das begreiflich zu machen, dass wir es verstehen. Das, was für uns wichtig ist, was für uns dran ist, das will er, dass wir das begreifen. Ich habe manche theologischen Probleme, wo ich Jesus auch schon gefragt habe, wo ich noch keine Antwort habe. Aber das stört mich eigentlich auch relativ wenig, weil es betrifft eigentlich mein Leben momentan überhaupt nicht. Ich muss es jetzt momentan nicht wissen. Vielleicht ist es auch so kompliziert, dass ich es gar nicht begreife. Aber das, was für mich wichtig ist, für mein Leben, für meinen Dienst, für meine Aufgaben, wo mich Jesus hineingestellt hat, das erklärt er mir. Da geht er auf meine Fragen ein. Manchmal auf die eine Art, manchmal auf die andere Art, manchmal ganz schnell, manchmal dauert es über ein Vierteljahr oder noch länger, bis ich da wirklich eine Antwort oder eine Klarheit habe in dieser einen oder anderen Sache. Aber er ist da. Genau. Dann haben wir noch ein interessantes Gespräch, das wird jetzt etwas länger. Da habe ich dann auch Unterstützung. In Johannes 4, kommst du schon mal, unterhält sich Jesus mit einer Frau am Jakobsbrunnen.
Auf seiner Reise kam er auch durch Samarien, unter anderem nach Sichar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort ist der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Reise setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Lebensmittel einzukaufen. Die Frau fragte überrascht, du bist doch Jude, wieso bittest du mich um Wasser, wo ich doch eine samaritische Frau bin? Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jeder, der dieses Wasser trinkt, erwiderte Jesus darauf, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Dann gib mir dieses Wasser, sagte die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkomme und Wasser holen muss. Gut, entgegnete Jesus, geh und rufe deinen Mann. Dann komm beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt, meinte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaube mir, die Zeit wird kommen, in der es unwichtig ist, ob ihr Gott auf diesem Berg oder in Jerusalem anbetet. Ihr wisst ja nicht einmal, wen ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten. Denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen Gott überall anbeten können. Wichtig ist allein, dass ihr von Gottes Geist und seiner Wahrheit erfüllt seid. Von diesen Menschen will Gott angebetet werden, denn Gott ist Geist, und wer Gott anbeten will, muss seinen Geist haben und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen wird. Der wird uns schon alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm, ich bin der Messias.
Ein schöner Text, oder? Und ein tolles Gespräch, finde ich. Da kann man so viel lernen, wie Jesus das gemacht hat. Ich möchte auf den Inhalt eigentlich gar nicht so sehr drauf eingehen, sondern auf ein paar Gedanken. Das Erste, was mir da auffällt, ist das, dass Jesus die gesellschaftlichen Schranken oder die Gepflogenheit der damaligen Zeit durchbricht. Ihm ist der Mensch wichtig und nicht die irgendwelche Formen oder irgendwelche Pflichten, die man so hat oder eben erfüllen sollte. Die Rolle, die man vielleicht von der Gesellschaft her hat und auszufüllen hat. Ihm ist der Mensch wichtig. Und in dem Fall diese Frau, die da in der Mittagszeit, dann wenn sonst normalerweise keiner rausgeht, da geht diese Frau zum Brunnen. Und die spricht er an. Und er verwendet dafür etwas, was ja so ganz natürlich ist. Die Frau kommt ja, um Wasser zu schöpfen. Und da ist er schon richtig bei einem guten Thema, das Wasser des Lebens. Und auch hier merken wir, dass die Frau nicht gleich versteht, um was es eigentlich geht. Und denkt auch zuerst an das materielle Wasser. An das, was wir anfassen können, was wir trinken können, was hier in dem Glas drin ist. Aber Jesus meint ja das Wasser, was von ihm kommt. Vom Heiligen Geist. Und Wasser ist ja auch ein Bild der Reinigung. Ein Bild für das, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz. Und in diesem Gespräch, ja, versucht er die Frau ja dort abzuholen, wo sie steht. Er will sie weiterführen. Er macht ihr ein Angebot. Ich will dir Wasser geben. Und sie steigt auf dieses Angebot ein und will es annehmen. Aber da gibt es ein Problem. Wenn wir dieses ewige Wasser haben wollen, was in uns zu einer Quelle wird für andere, dieses ewige Leben, diese Beziehung zu Gott, die geht nur dann, wenn wir auch wirklich reinen Tisch machen. Wenn wir ja mit unserer Sünde, mit unserem Leben in Ordnung kommen. Und deswegen geht Jesus da weiter und spricht sie auf ihren Mann an. Weil er genau weiß, das ist der wunde Punkt in ihrem Leben. Das ist vermutlich auch der Zustand, warum die Frau in der Mittagszeit zum Brunnen geht, damit sie möglichst vielleicht niemanden trifft. Und die Frau merkt es, hoppla, der versteht mehr, der weiß mehr, der muss wohl ein Prophet sein. Und dann kommt eine Frage auf in ihr, die ihr ganz wichtig ist. Wo soll man anbeten? Sie ist eine Samariterin, also das ist so, ich weiß gar nicht, wie man das in unserer heutigen Zeit mit irgendwelchen Leuten vergleichen könnte oder Gruppen. Das waren zwar ein Stück weit schon jüdischgläubige Leute, oder die einen Glauben hatten, aber die waren vermischt mit anderen Völkern. Und von daher waren sie nicht, wie man vielleicht so sagen, reinrassig. Um das jetzt aber vielleicht jetzt nicht als negativ darzustellen. Aber damals war es Gott wichtig, dass die Juden nur Juden heiraten. Und nicht irgendwelche anderen. Und die Samariter waren einfach so eine Art Mischvolk. Auf alle Fälle hatten die Juden und die Samariter nie groß was gemeinsam miteinander. Und trotzdem ist es so, dass sie auch Gott verehrt haben oder ihm nahe sein wollten und anbeten wollten. Und deswegen war das, denke ich, schon eine ganz wichtige Frage für die Frau. Und Jesus geht darauf ein. Aber er zeigt auch wieder, dass nicht der Ort das Entscheidende ist, sondern meine eigene Einstellung. Dass ich, wie dem Nikodemus gesagt hat, wenn man von Neuem geboren sein muss, dass man den Geist Gottes in sich haben muss, um wirklich Gott anbeten zu können. Und die Frau begreift es dann ein Stück weit. Und dann sagt sie, ja, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Und dann gibt sich Jesus zu erkennen, ich bin der Messias. Und was passiert dann? Die Bibelkenner wissen, was dann los ist. Diese Frau, die vorher niemanden treffen wollte, ist so begeistert davon, so angesprochen, so ja, berührt, dass da ist jemand, der sie annimmt, wie sie ist, der ja, ihr was geben will, was sie dringend braucht, der ihr auch ihre Fragen beantwortet. Und sie geht in den Ort hinein, in die Stadt oder in das Dorf und ruft alle Leute herbei und sagt, Leute, kommt, ich habe den Messias gesehen. Kommt alle raus und da könnt ihr ihn auch erleben. Und das ist das Schöne, was passiert ist mit dieser Frau. Ich denke, sie hat ganz viel begriffen. Und durch dieses Gespräch hat sich ihr Leben, denke ich, ganz gewaltig verändert. Vielleicht hat sie reinen Tisch gemacht und hat diesen Mann, mit dem sie zusammengelebt hat, geheiratet. Ich weiß es nicht. Steht uns nicht berichtet. Aber es war wirklich etwas, wo man merkt, Jesus hat ein Anliegen, die Menschen zu berühren und ihr Leben erfolgreich zu machen, beziehungsweise lebenswert zu machen. Dass ich nicht irgendwo abseits irgendwo mein Leben fristen muss, sondern dass ich in der Gemeinschaft sein darf. Und deswegen finde ich auch Gemeinde so klasse. Es bringt zwar manchmal Probleme mit sich, weil man doch manchmal sehr unterschiedlich ist. Und der eine hat lieber die Vorlieben, der andere hat lieber andere Vorlieben. Der andere wäre vielleicht lieber morgens um 9 Uhr im Gottesdienst, der andere lieber erst um 11. Wir machen jetzt einen Kompromiss dazwischen. Ja, wir sind auch da immer wieder aufgerufen, einander aufeinander Rücksicht zu nehmen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch etwas, wenn wir Probleme und Schwierigkeiten haben, haben wir jemanden, der uns trägt, der uns hilft vielleicht. Aber ich hoffe das doch, dass wir wissen, naja, ich kann mich darauf verlassen, wenn ich schwach bin, sind andere für mich stark. Und darum ist es gut, wenn man in einer verbindlichen Gemeinschaft lebt, eine Gemeinde, ein Hauskreis oder vielleicht die Jugend oder sonst irgendwo, wo ich intensiven Austausch und Kontakt habe mit anderen, wo ich meine Fragen loswerden kann. Und ja, Jesus ermutigt in diesem Gespräch, reinen Tisch zu machen. Er fragt auch dich und mich, immer wieder neu reinen Tisch zu machen. Wenn er uns auf eine oder andere anspricht, was vielleicht nicht ganz so in Ordnung ist in unserem Leben, und mit manchen Problemen oder manchen Schwierigkeiten haben wir vielleicht sogar ein Leben lang zu kämpfen. Aber wir dürfen da nicht aufgeben und sagen, naja, Schwamm drüber, ich schaff's eh nicht. Sondern immer wieder neu, wenn man, ich habe manchmal so meine Probleme, meine Gedanken, dass ich dann wieder etwas liebevoll über einen anderen nachdenke. Dann sage ich, oh Herr, vergib mir. Und es ist immer wieder so schnell passiert. Aber ich merke es, von Mal zu Mal wird es mir schwerer, dann so liebevolle Gedanken für andere zu haben. Vor allem im Straßenverkehr, wenn da einer so toll Auto fährt. Vielleicht bringt es auch das Alter mit sich, dass man ruhiger wird. Naja. Jesus ermutigt, reinen Tisch zu machen. Er ermutigt, die Fragen, die ich habe, vor Gott zu bringen. Und er geht auf die verschiedenen theologischen Ansichten ein. Genau. So viel zu dem Gespräch. Es gibt noch eine interessante Begegnung in Johannes 5. Da heißt es, Johannes 5, von Vers 5 bis 9, einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an dieser Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mich in den Teich wirft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber alleine, komme ich immer zu spät. Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, roll deine Matte zusammen und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt, er nahm seine Matte und ging seines Weges. Das geschah an einem Sabbat. Da ist Jesus unterwegs und er sieht viele Kranke dort an dem Teich Bethesda. Und dann erfährt er von einem, der da schon 38 Jahre krank ist. Und das ist schon für die damalige Zeit ein sehr langes Alter, weil die sind vielleicht 50, höchstens vielleicht 60 Jahre alt zum Teil geworden. Und er, der längsten Zeit seines Lebens ist er krank und hat auf Heilung gehofft. Deswegen war er auch dort an diesem Teich, denn jedes Mal, wenn sich das Wasser bewegte, konnte man reingehen und der als erstes reinging, der wurde gesund. Aber weil er wahrscheinlich lahm war und nicht so fit war, vielleicht nur mit den Händen kriechen konnte, war er natürlich immer zu langsam. Da waren andere immer schneller. Und Jesus hatte Mitleid mit diesem und spricht ihn an und, ja, willst du gesund werden? Was ist das für eine Frage, denkt man. Klar will der gesund werden, deswegen ist er ja auch dort. Und Jesus macht ihn gesund. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh heim. Und das Schöne ist, es funktioniert. Der Mann hat Jesus geglaubt und ist gesund geworden. Er konnte von einem Augenblick auf den anderen gehen. Wenn man sonst manche sieht, die jetzt krank sind, die vielleicht einen Gips am Fuß hatten oder vielleicht längere Zeit bettlägerig waren oder auch vielleicht ein Koma-Patient, der vielleicht Wochen oder Monate oder Jahre gelegen ist, wenn der aufstehen will, selbst wenn er früher gehen konnte, muss er erst richtig wieder gehen lernen. Er muss seine Muskulatur aufbauen, bis es wieder funktioniert. Das dauert Tage, Wochen, vielleicht sogar noch länger. Und dieser Mann konnte von einer Sekunde auf die anderen aufstehen und gehen. Also ich denke, das zeigt auch, dass Jesus, wenn er heilen will, das rundum macht. Mit allem drum und dran. Und ich denke, auch da können wir Gott immer wieder vertrauen und lernen daraus, wenn wir im Gespräch mit Jesus sind, dass er heilen will. Manchmal auf die eine Art, manchmal auf die andere Art. Manchmal wirklich so, dass er sagt, ja, steh auf und geh. Oder setz die Tabletten ab, du bist gesund. Manchmal ist es auch so, dass er über die Ärzte, er hat uns ja einen Verstand gegeben und diesen Verstand sollen wir auch gebrauchen. Und wenn die Ärzte erkennen, naja, ich kann diese Krankheit mit dieser und dieser Methode behandeln, dass es wieder gut wird, dann kann man das ja ohne weiteres machen. Dann ist es auch Gottes Plan, dass er den Ärzten Weisheit gibt, wie sie die Behandlung am besten machen können. Und interessant wird es, denke ich, dann, wenn es um Krankheiten geht, die die Ärzte nicht heilen können, wo die Macht der Ärzte Grenzen hat, die Möglichkeiten der Ärzte. Und ich denke, da ist es interessant zu gucken, was kann Jesus? Und Jesus kann alles. Er kann von der einen Sekunde auf die anderen komplett was verändern. Und ich denke, da sind wir auch aufgefordert, ja, das eine oder andere Mal wirklich mutig zu sein vielleicht. Vielleicht auf Nachbarn, auf Bekannte zuzugehen und sagen, ja, Jesus kann dich heilen. Vor allem, wenn es um psychische Krankheiten geht, denke ich, da ist etwas, ein Bereich, wo Jesus oder der Heilige Geist ganz viel bewirken kann. Oder eigentlich nur bewirken kann. Man kann vielleicht manches mit Medikamenten ein bisschen dämpfen oder ja, vielleicht ein bisschen zurechtrücken, aber wirklich heilen können die Ärzte und die Psychologen da wirklich nicht. Das kann nur der Heilige Geist. Und interessant ist auch das, was ich aus diesem Gespräch lerne. Man braucht nicht immer viele Worte. Wenn man sieht, dieses Gespräch war ganz kurz, quasi zwei Sätze, und die Sache war erledigt. Und das finde ich auch immer wieder so begeistert bei Jesus, dass er nicht einen Schema F hat, so und so funktioniert es, die und die Formel brauche ich. Nee, er geht immer auf die einzelnen Leute persönlich ein, auf die einen so, auf die anderen so und auf die anderen wieder anders. Und darum können wir auch nicht sagen, ja, wenn es bei dem einen jetzt so funktioniert hat, muss es bei mir genauso funktionieren. Nee, Jesus stellt sich bei mir so ein, wie ich bin und wie ich es vielleicht brauche. Genau. Und ich habe das auch immer wieder lernen dürfen, lernen müssen. Wir müssen manchmal auch unsere Bitten ganz klar vor Gott aussprechen. Ich will gesund werden. Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und er hat gesagt, ja, ich will. Und ich habe das angefangen auch Früher habe ich gedacht, ja, Gott versorgt mich mit allem, was ich brauche. Ich brauche nur Glauben. Und irgendwie dachte ich irgendwann mal, ich muss da manchmal etwas viel Geduld haben und glauben. Bis ich dann mal in einer bestimmten Situation angefangen habe, Herr, ich brauche jetzt das dringend. Ich weiß, dass du mich versorgst und ich vertraue dir, dass du mich entsprechend versorgst, aber ich brauche das jetzt dringend. Und dann kam es auch dringend. Und das hat mich gelehrt, manchmal muss man wirklich seine Sorgen oder seine Nöte oder seine Anliegen oder das, was wir brauchen, wirklich vor Gott direkt aussprechen. Wir haben jetzt einige Beispiele gesehen, wo Jesus so richtig ermutigend, ermunternd, geduldig, liebevoll, ja, so richtig der Sanfte typisch. Und ich denke, manche Leute haben wirklich dieses Bild von Jesus, dass er so dieser sanfte, liebe Gott ist, der in Anführungszeichen, mit dem er alles machen kann. Aber ich habe auch ganz andere Stellen gefunden. In Johannes 8, von Vers 3. Ach, das, genau, da habe ich nochmal eine Stelle, wo so gut ist. Aber die möchte ich jetzt zur Zeitweile nicht mehr lesen. Da geht es um die Frau, die Ehebruch begangen hat, die sie zu Jesus bringen und verklagen und sagen, nee, die hat Ehebruch begangen, also müssen wir sie steinigen. Können wir nachlesen, Johannes 8 von Vers 3. Und Jesus verurteilt sie nicht. Die Leute, die um sie rum waren, die haben irgendwann immer ihren Schein fallen lassen, weil sie gemerkt haben, sie können es nicht, weil sie doch immer das ein oder andere vielleicht falsch gemacht haben. Und Jesus wäre der Einzige gewesen, der jetzt hätte Steine werfen dürfen, weil er hatte nichts getan. Er war sündlos. Und er sagt, nee, ich verurteile dich nicht. Geh und sündige hinfort nicht mehr. Auch dieser Frau gibt er eine Chance auf ein neues Leben. Jetzt wechseln wir mal das Evangelium und gehen mal nach Lukas. In Lukas 9, von Vers 57 bis 61, kommen drei, oder beziehungsweise zwei kommen auf Jesus zu und wollen ihm nachfolgen, und einen ruft Jesus selber auf, ihm nachzufolgen. Und dann macht er sie aber auf die Kosten aufmerksam. Wenn ich Jesus nachfolgen will, wenn man sagt, naja, folge Jesus nach, dann wird alles gut. Das ist die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, es kostet etwas. Nämlich, bei dem einen sagt er, er hat weder ein Bett noch ein Haus, wo er sich hinlegen kann. Jesus sagt, wenn man ihm nachfolgen will, muss man ihm vertrauen. Auf vielleicht materielle Sicherheiten verzichten. Das gilt vor allem besonders für diejenigen, die als Missionare rausgehen. Und die erfahren dann aber trotzdem, dass sie Gott irgendwie versorgt. Den anderen, der sagte, lass mich zuvor noch meinen Vater beerdigen. Den harscht er ganz besonders an und sagt, lass die Toten begraben. Ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt der Vater noch gelebt hat, ich vermute mal. Denn im Orient ist es so, dass innerhalb spätestens von einem Tag diejenigen, die gestorben sind, begraben werden. Ich meine, das ist eine sehr heiße, warme Gegend. Da kann man das gut nachvollziehen, warum das so gemacht wird. Und deswegen denke ich, war das schon so, dass dieser Vater noch gar nicht gestorben war. Und Jesus meint, wenn du mir nachfolgen willst, dann will das sofort. Nicht aufschieben. Beim anderen, der will sich noch verabschieden. Und da sagt Jesus, wenn ich dich rufe, dann auch das, komm und lass alles andere liegen. Also er konfrontiert uns ganz knallhart zum Teil. Er sagt, entweder oder. Du kannst, ich mache dir ein Angebot, du kannst es annehmen oder nicht. Aber das Schöne ist, was wir auch wissen und sehen, dass Gott zu seinem Angebot weiterhin steht. Er macht das Angebot und wenn wir nicht sofort drauf eingehen, dann ist er manchmal geduldig, manchmal sehr lange geduldig, über Jahre, zum Teil Jahrzehnte, und hält dieses Angebot weiterhin offen, bis wir dann endlich Ja sagen. Dann in Lukas 11, Vers 39 und 40. Da ist er zu Besuch bei einem Pharisäer. Da sagte Jesus, der Herr, zu ihm: Ihr Pharisäer, poliert eure Becher und Schüsseln außen auf Hochglanz, so wie das Gesetz es erfordert. Doch gefüllt seid ihr mit dem, was ihr mit eurer maßlosen Gier anderen abgenommen habt. Ihr Dummköpfe, ihr wisst doch ganz genau, dass Gott beides geschaffen hat, das Äußere und das Innere. Ja, und vielleicht erinnert ihr euch an so manche andere Begegnung von Jesus mit den Pharisäern, wo er manchmal sogar noch deftigere...
11 Uhr.
Ja. Wo er manchmal noch deftigere Ausdrücke verwendet hat. Er macht auf die Missstände aufmerksam. Ich dachte noch, vielleicht nehme ich auch das mit rein, wo Jesus im Tempel aufgeräumt hat. Wo er die Leute angeherrscht hat: Ihr habt aus meinem, dieses Haus, der Tempel soll ein Bethaus sein, und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Also Jesus kann auch ganz anders. Und noch eine andere Begegnung. Und die hat mich dann auch fasziniert, oder die beschäftigt mich immer wieder. In Matthäus 16 wird uns einiges berichtet von Jesus und auch mit Petrus zusammen. Und möchte mal Matthäus 16, Vers 16 lesen und 17. Da ging es einfach um die Frage, wer ist Jesus oder für wen halten ihn die Leute? Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Bar-Jona, denn nicht Fleisch oder Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Da hat er den Simon richtig auf die Schulter geklopft, würde ich fast sagen. Ja, gut gemacht, Simon. Du hast das Tolle von Gott erfahren und du gibst es weiter und stehst fest darauf. Das ist das, was dir wichtig ist. Und dann kündigt Jesus an, dass er sterben wird. Und weiter, Vers 22. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Er solle das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus: Weg mit dir, Satan. Geh mir aus den Augen. Du willst mich zu Fall bringen. Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Also es ist doch erstaunlich. Ein paar Verse vorher lobt er ihn, den Petrus, und sagt: Toll gemacht, super. Und ein paar Verse später sagt er zu ihm: Hinter mir, Satan. Also, da merkt man, dass Jesus wirklich ernst meint. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, kann es schon sein, dass er uns manchmal, ich sage mal auf Schwäbisch, anflammt. Dass er sagt: Pass auf, das ist nicht das, was Gott will. Und da ist er knallhart. Wenn es um seinen Auftrag geht, das ist Jesus das Wichtigste. Sein Auftrag, den er von Gott bekommen hat, nämlich zu sterben am Kreuz für unsere Sünden, damit wir einen Weg in die Ewigkeit haben, damit wir einen Weg der Vergebung unserer Sünden haben. Das war sein Auftrag, sein primärer Auftrag, zu dem er auf diese Welt gekommen ist. Dann zu sterben und zu auferstehen und den Tod zu besiegen. Und da war jetzt nun einer, der ihm sagt: Ja, pass auf, das soll dir nicht passieren, dass du stirbst. Nur weil er aus seiner menschlichen Sicht heraus das beurteilt hat und gesagt hat: Ja, aus meiner Logik, aus meinem Verstand heraus sollte das Jesus ja nicht passieren. Und da merke ich dann immer wieder, dass ich manchmal mit meinem Denken manchmal auch Gott im Wege stehe. Wenn ich zu menschlich denke, wenn ich zu sehr vielleicht an meine Logik oder an das festhalte oder denke, nee, so kann Gottes Weg garantiert nicht sein, dass ich dann meinen Auftrag vergesse oder das, was Jesus wichtig ist. Oder eine andere Frage ist mir in diesem Text zusammengekommen. Kennst du deinen Auftrag? Weißt du, was Jesus mit dir vorhat oder für dich für einen Auftrag hat? Was sollst du für ihn tun? Und wenn ich diesen Auftrag habe, dann muss ich den auch wirklich festhalten, damit mich andere nicht abbringen können davon. Und darum ist es immer wieder wichtig, sich zu überlegen, wo stehe ich, was mache ich, bin ich noch auf dem richtigen Weg, bin ich offen für das, dass wenn vielleicht andere mich beiseite nehmen, pass mal auf, das ist nicht der Weg Gottes. Kann sein, dass es so ist, dass es wirklich, dass ich mich verlaufen habe, dass es wirklich nicht der Weg Gottes ist. Kann aber auch sein, dass es nur ein Angriff ist, dass jemand mir einen falschen Rat gibt. Und dann bin ich auch wieder ganz neu herausgefordert, immer wieder neu abzuchecken, mich mit Jesus zu unterhalten und sagen, was ist wirklich, was ich tun soll, was ist mein Auftrag? Und kann ich diesen Auftrag auch wirklich ausführen, so wie ich das im Moment mache? Also, kennst du deinen Auftrag? Und arbeitest du zielgerecht auf diesen Auftrag hin? Jesus, oder beziehungsweise Paulus, vergleicht es mal mit einem Wettläufer. Wenn man so einen athletischen Sportler sieht, egal in welcher Sportart man das macht, der ordnet sein ganzes Leben ganz klar dieser Sportart unter. Ich will zu Olympia, ich will Weltmeister werden oder was auch immer. Und dann wird klar eingeteilt, wie muss ich mich ernähren, wie muss ich trainieren, wie muss ich mich physisch und psychisch und mental einfach auf verschiedene Dinge einstellen. Ich muss trainieren, ich muss probieren, ich muss Wettkämpfe machen, damit ich mich beweisen kann, damit ich wirklich fit bin, damit ich diesen Lauf, diesen Wettkampf gewinnen kann. Und ich denke manchmal, wir Christen sind oft sehr müde. Und da nehme ich mich auch nicht raus. Sehr bequem. Ach, hat morgen noch Zeit. Kann ich nächste Woche noch machen. Kann ich nächstes Jahr noch machen. Und das hat mich auch immer wieder neu herausgefordert und wirklich zu sagen, was ist wichtig, was ist das, was existenziell entscheidend ist. Das ist auch bei den Pharisäern. Sie haben auf äußere Sauberkeit geachtet. Mit den Bechern, das verwendet er als Beispiel. Sie haben die Becher, das Geschirr alles schön sauber gehalten und ordentlich gehalten. Aber wie es in ihrer Seele innen drin ausgesehen hat, da haben sie nicht drauf geachtet. Und gerade das ist das, was entscheidend und wichtig ist. Und Jesus spricht es an. Ihm ist es nicht egal, sondern er guckt. Und wenn ich offen und bereit bin, dann sagt er mir das auch. Ich weiß, vor 25 Jahren oder noch länger ging es einfach darum, Jesus soll Herr sein in meinem Leben. Dann habe ich gesagt, okay, Jesus ist Herr in meinem Leben. Wenn du mich früher gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, hundertprozentig, Jesus ist Herr in meinem Leben. Und irgendwann habe ich mal angefangen zu beten, Heiliger Geist, ich bin bestimmt nicht perfekt, zeig mir, wo ich daneben liege, wo ich dich noch nicht Herr sein lasse. Und ich kann euch sagen, es sind manche Baustellen aufgegangen, die ich mir so nicht vorstellen konnte. Und ich lerne da bis heute noch dazu, wo ich immer wieder merke, wie mein Egoismus sich manchmal ganz toll tarnt und ich dann doch nicht Jesus auf dem Thron sitzen habe, sondern eher meinen eigenen Ego. Wo ich dann immer wieder neu lernen muss, zu sagen, ja, Herr Jesus, tut mir leid, ich möchte auch diesen Teil an dich abgeben. Ich möchte diese Entscheidung nicht aus mir heraustreffen, sondern mit dir zusammentreffen. Also es ist wirklich hochinteressant. Dieses Gebet ist gefährlich, aber es ist gut. Denn er zeigt uns, und dann müssen wir Buße tun und müssen bereit sein, umzukehren. Vielleicht den einen oder anderen Standpunkt aufzugeben. Vielleicht auch das ein oder andere Hobby, weil es einfach keinen Platz mehr hat. Damit ich meinen Plan, mein Ziel, das, was Gott mit mir vorhat, umsetzen kann, muss ich manchmal das ein oder andere aufgeben. Aber es lohnt sich. Denn die Zeit hier auf Erden sind vielleicht 100 Jahre, vielleicht auch nur 80. Ich weiß es nicht. Und die Ewigkeit? 100 Millionen mal 100 Millionen Jahre. Oder noch länger. Eine Dimension, die wir uns nicht vorstellen können. Und dafür lohnt es sich hier wirklich, das ein oder andere vielleicht darauf zu verzichten oder für Jesus hinzugeben, damit er größer wird und mein alter Ego, mein alter Mensch immer weniger wird. Ich möchte zusammenfassen. Jesus im Gespräch mit Menschen. Er redete zu verschiedenen Menschen. Kinder habe ich jetzt ganz ausgelassen, gibt es auch einige Stellen oder wenigstens eine ganz wichtige Stelle, wo Jesus sich mit Kindern unterhalten hat, wo er sie geherzt hat. Er spricht mit einer Samariterin, was man normalerweise so nicht machen würde. Er spricht mit Menschen in der Nacht, zu allen möglichen Zeiten. Er hat immer ein offenes Ohr für unsere Fragen, für unsere Bedürfnisse. Er weiß, was wir brauchen, wo wir stehen, wo unsere Sehnsüchte sind, wo wir Hilfe nötig haben. Er will uns manchmal warnen, damit wir die Dinge aus dem richtigen Blick sehen oder uns um die Dinge kümmern, die entscheidend und wichtig sind. Das Weltliche, Materielle hat in der Ewigkeit keine Bedeutung. Aber das, was ich vielleicht für einen anderen Menschen tue, das hat Ewigkeitscharakter. Also da sich nicht zu sehr von diesem Weltlichen beeindrucken lassen und ablenken lassen, weil Satan versucht das immer wieder. Und er feuert enorme Geschütze auf uns, gerade in unserer westlichen Welt, wo es uns so gut geht, ab. Und wir brauchen uns nicht zu wundern, warum es hier manchmal so schwer ist, dass sich verschiedene Dinge bewegen und verschiedene Dinge tun. Wenn man aus der dritten Welt hört, was da alles passiert, aber die Menschen sind auch hungrig. Die haben das auch zum Teil bitter nötig, gerade diejenigen, die in der Verfolgung sind. Die wissen, was auf dem Spiel steht. Wir können uns sehr viel leisten. Und da würde ich mich manchmal wünschen, dass wir noch mehr offen werden, noch mehr hungrig werden nach Gott, nach seiner Nähe, nach dem, was er uns geben will und wo er uns vielleicht auch gebrauchen will. Jesus will Ordnung in unser Leben bringen und Heilung und auch Hoffnung. Und er duldet keine Ablenkungen. Ihm ist das Ziel wichtig und dass ich mich immer wieder auf das Ziel ausrichte. Und noch etwas, vertraue ihm, er macht es gut. Gerade diesen Petrus, der sagt, das kann auf keinen Fall sollte das Jesus passieren, dass er stirbt, weil er so in seinem menschlichen Denken verhaftet war. Aber manchmal geht Gott drüber hinaus und er macht es anders, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen. Und dann zu lernen, zu sagen, okay, du meinst es gut, wenn es jetzt auch anders kommt, wie ich mir das vorstelle, vertraue ich dir, denn du machst es gut, du machst keine Fehler. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder neu vorsagen müssen, immer wieder neu in unser Gedächtnis rufen müssen. Ja, so wünsche ich euch viele gute Gespräche mit Jesus und dass ihr das umsetzt, was er euch sagt. Amen.